Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Musik von Giacomo Puccini hören Sie da gerade, dem Komponisten, der als zweitgrößter Opernkomponist Italiens ja bezeichnet wird nach Giuseppe Verdi. Von Puccini werden wir noch mehr hören und erfahren. Wie hat er gelebt? Dazu reisen wir mit Ihnen gleich in die Toskana. Nach den 12 Uhr Nachrichten, noch der kleine Ausblick darauf, besuchen wir unter anderem Ostfriesland, wo wir einem Krimi-Autoren folgen werden. Ich bin Petra Enzminger, willkommen zum Sonntagsspaziergang. Donna non vidi mai von Giacomo Puccini, den Sie als Opernkomponisten vom Namen her sicherlich kennen. Aber was wissen wir über das Leben des Italieners? Wie ist er aufgewachsen? Wie war er als Mensch? Auf in die Toskana, in den Ort, in dem Puccini geboren wurde und in dem er auch aufgewachsen ist, Lucca. Auch nach seinem Musikstudium hat es Puccini immer wieder dorthin gezogen, in diesen Ort mit seinem antiken Stadtkern, den man bis heute bewundern kann. Auch auf den Spuren Puccinis also kann man dort noch gut wandeln. Mein Kollege Franz Lerchenmüller hat genau das gemacht und viel über den Komponisten hat er erfahren und eben über den Menschen, einen manchmal komplizierten, schwierigen Menschen. Los ging diese Spurensuche übrigens nicht in Lucca, in diesem Ort, sondern im abgelegeneren Ort Celle, wo Giacomo Puccini sich ebenfalls oft aufgehalten hat, im dortigen Familienanwesen. Da sind auch noch ein paar Erbstücke zu finden, die die Gedenkstättenbetreiber gerne dem interessierten Reisenden präsentieren.
Signore Silviano Tonfani begrüßt auf den Stufen des kleinen Steinhauses voll zufriedenem Stolz seine Gäste.
Welcome in Celle Puccini. It is a very small village in the hills of Lucca. And here are the roots of il grande maestro Giacomo Puccini.
Hier in diesem Bergdörfchen Celle liegen also die Wurzeln des großen Maestro Giacomo Puccini. Ist sich Signore Tonfani da ganz sicher?
Here it is happened. In this bed Giacomo Puccini is born.
Hier in diesem Bett wurde Giacomo Puccini geboren. Alle anderen Betten sind Imitation. Dies ist das einzig wahre.
Doch nach einigem Hin und Her klären sich die offenen Fragen. Ja, gibt der Führer zu, geboren wurde Giacomo im nahen Städtchen Lucca. Und zwar am 22. Dezember 1858. Aber es geschah genau in diesem nussbraun schimmernden Bett mit der geschnitzten Muschel und dem gehäkelten weißen Überwurf. Dieses Bett brachte Giacomo später, als er seine Möbel in Lucca verkaufte, hierher ins Haus seiner Vorfahren nach Celle, wo schon im 17. Jahrhundert ein Puccini die Orgel spielte. Und deshalb befindet sich in diesem kleinen Museum auch sein weiß verblichenes Taufkleidchen, dazu der Phonograph, den Thomas Edison ihm geschenkt hat, sowie die japanischen Platten, die ihn zu Madame Butterfly inspirierten. Das wäre also geklärt. Und so verlassen wir Celle um einiges klüger und fahren hinüber nach Lucca. Hier wuchs Giacomo auf. Es war eine recht ungestüme Kindheit, meint Linda Lorenzelli, die sich, wie so viele in Lucca, lange mit seinem Leben und Werk beschäftigt hat.
While he was growing up, he was a crazy boy.
Als Kind war er ziemlich verwegen. Er hat immer nach Grenzen gesucht, die er übertreten konnte, weil ihn das, was nicht erlaubt war, am meisten gereizt hat. Wir wissen zum Beispiel, dass er Orgelpfeifen aus der Kirche gestohlen hat, um sich Zigaretten zu kaufen. Und dabei war er gleichzeitig Organist.
Doch dann starb sein Vater, als er 6 war, und nun musste er Verantwortung übernehmen.
Er war nun der älteste Mann in der Familie und wie es italienische Tradition ist, kümmerte er sich sehr um seinen Bruder und seine Schwestern. Er sorgte für sie, hat ihnen aber immer auch Vorschriften gemacht. Mach dies nicht, mach das nicht.
Lucca hat heute 90.000 Einwohner. Auf der Piazza Anfiteatro, einem ovalen Platz, der von Siena gelben und hellrosa gestrichenen Gebäuden gesäumt wird, herrscht eine fröhliche Mischung aus Kleinstadtleben und Touristentrubel. Zur Römerzeit war hier das Amphitheater, ein Bau für 10.000 Zuschauer, den man für Seeschlachten sogar mit Wasser füllen konnte. Und was sah Giacomo, wenn er hier vorbeiging?
Die Gebäude hier waren nicht viel anders zu Puccinis Zeiten. Natürlich fuhren zunächst noch keine Autos. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts aber kamen die ersten auf. Die Struktur der Stadt ist nahezu unverändert. Geschäfte gab es hier damals allerdings nicht. Hier war der Markt, hier verkaufte man Obst und Gemüse. Und die Mauern waren auch noch nicht verputzt. Der Backstein lag bloß.
Reiseführerin Eleonore Piruccini erzählt, dass der Seidenhandel die Stadt einst reich gemacht hatte. So reich, dass sie sich viele prächtige Kirchen leisten konnte. Und in der schönsten San Michele sang Giacomo als Chorknabe und verdiente sich als Organist sein erstes Geld.
The designs that you see of the animals, those aren't painted, it's marble inlay.
All diese Bilder, diese Tiere, die man an der Fassade sieht, sind nicht gemalt, sondern sie sind eingelegt. Weißer Marmor in dunkelgrünem Marmor. Angeblich wurden sie inspiriert vom Design der Seide, die man zu dieser Zeit in Lucca produzierte.
Auf der Piazza Cittadella steht ein Bronzedenkmal Puccinis. Im Dreiteiler mit Fliege, gewohnt lässig elegant, schlägt er die Beine übereinander, in der Hand die unvermeidliche Zigarette. Die Osteria Tosca, das Café Madame Butterfly, das Bistro Paris Bohème und das Café Manolesco, alle benannt nach seinen Werken, säumen den Platz. Gleich dahinter steht sein Geburtshaus. Und dort wartet schon Luigi Viani von der Puccini-Stiftung.
Dieses Haus ist immer noch ein Wohnhaus. Das Museum ist in der 2. Etage, wo er geboren wurde. Aber der Rest ist privat. Deshalb muss ich hier klingeln.
22 Jahre lebte Giacomo in Lucca. Dann zog er nach Mailand, studierte Musik und schrieb bald erste Opern. Fotos, Briefe und Handzettel dokumentieren diesen Weg. Hinter Glas liegen Notenblätter, immer wieder mit Korrekturen überklebt und übermalt. Ein graphologisches Chaos.
Das ist das Libretto für Tosca, das Original. Mit der Premiere einer Oper war für Puccini die Arbeit noch längst nicht erledigt. Hinterher änderte er vieles und arbeitete immer weiter daran. Er war ein ungeheurer Perfektionist. Darum sind seine Opern auch so schwierig aufzuführen. Man braucht ein riesiges Orchester und alles muss genau nach seinen Vorstellungen ablaufen.
Zwischen rotem Steinfußboden und dunkelbrauner Balkendecke steht ein Klavier, auf dem der Meister selbst gespielt hat. Fabrizio Dattari, Pianist aus Lucca, gibt ein kleines Privatkonzert. Und Luigi Viani zeichnet in vielen Geschichten das aufregende Leben Puccinis nach. Eine große Rolle spielten darin die Frauen.
Here there is this image of this woman.
really elegant, but this lady doesn't look happy.
Auf diesem Bild sehen wir eine hochelegante Frau, aber sie sieht alles andere als glücklich aus. Ihr Name ist Elvira. Sie war die Gattin dieses Mannes mit dem Schnurrbart, Narciso Geminiani. Die Geminianis waren eine sehr berühmte Familie in Lucca.
Geminiani was a very famous family.
Elvira sang gern und ihr Mann riet ihr, richtige Gesangsstunden zu nehmen. Am besten bei seinem Freund, dem jungen Musiker Giacomo Puccini.
But Giacomo Puccini didn't teach her just music.
Aber Giacomo Puccini hat sie nicht nur Musik gelehrt. In der Stadt der 107 Kirchen mit den 1200 Mönchen und Nonnen fing sie ein Verhältnis an. Sie verließ ihren Mann, aber der eigentliche Skandal war, dass sie auch ihre vierjährige Tochter und den erst 6 Monate alten Sohn zurückließ.
Später heirateten die beiden, aber Elviras oft so begründete Eifersucht nahm manchmal auch wahnhafte Züge an. So erzählte sie etwa in der ganzen Stadt herum, dass ihr Dienstmädchen Doria ein Verhältnis mit ihrem Mann angefangen habe.
Die junge Frau war entsetzt. Sie fürchtete, dass sie nie mehr irgendwo Arbeit finden würde und ebenso wenig einen Mann. Sie trank Säure und brachte sich um. Ihre Familie forderte eine Autopsie und dabei stellte sich heraus, dass sie noch Jungfrau war. Elvira wurde für schuldig an diesem Selbstmord gesprochen. Sie musste zwar nicht ins Gefängnis, weil Giacomo viel Geld zahlte, aber sie galt als schuldig.
But she was guilty of that.
Puccini war da längst erfolgreich mit seiner Musik. Den endgültigen Durchbruch hatte er 1894 mit der Oper Manoles Co. geschaffen. Ein Sittengemälde aus dem 18. Jahrhundert, wie es damals hieß, mit einer schönen Sünderin und einem vor Leidenschaft schmachtenden Chevalier. Er wurde reich. Das Geld, das hereinkam, gab er wieder mit beiden Händen aus. Aber er sorgte für Zusatzeinnahmen neben seiner Musik.
Er war vielleicht so etwas wie der erste Influencer, denn er machte Werbung für Füllfederhalter etwa oder für Zahnpasta. Und er hatte 15 verschiedene Autos und 3 Motorboote.
Auch modisch war er stets up to date, erzählt Tiziano Togni, ein weiterer aus dem Kreis der Puccini-Kenner in Lucca.
Puccini war immer sehr elegant, ein sehr charmanter Mann. Er hat dieses Geld für Autos auch sehr viel ausgegeben und für Schiffe. Er war ein sehr moderner Mann. In seinem Haus hatte er fließendes Wasser, warm und kalt, und auch Elektrizität und eine Telefonlinie, die für die Zeit ja wirklich einzigartig war.
Doch noch wichtiger als das Vergnügen war ihm die Arbeit. Versessen saß er über seinen Notenblättern und änderte auch immer wieder die Libretti, die ihm andere Künstler schrieben.
Er hat so hart gearbeitet, jede Nacht durch, damit ihm kein Einfall verloren ging. In seiner Arbeit war er manisch. Vielleicht war es deshalb nicht ganz einfach, mit ihm zurechtzukommen. Aber er war ein wahres Genie.
In Lucca verfolgte man seine Karriere aufmerksam. Aber manchmal auch mit gemischten Gefühlen.
Eigentlich waren die Leute von Lucca sehr stolz, dass der Puccini zu ihnen gehörte, dass er auch so bekannt geworden ist. Obwohl auf der anderen Seite muss man sagen, die Leute von Lucca sind sehr tüchtige Menschen, die sehr viel schaffen, die sehr viel sparen. Und Puccini war in der Tat jemand, der was anderes gemacht hat. Der hat viel verdient, nicht so viel geschafft in ihren Augen und auch natürlich viel ausgegeben.
Das meiste Geld gab er für Häuser aus. Und das hatte wahrscheinlich psychologische Gründe, meint Linda Lorenzelli.
He himself was saying all the time, I have the disease of building houses.
Er sagte selbst, seine größte Schwäche seien Häuser. Es war fast so, als würde er immer nach Wurzeln suchen. Aber dann fuhr er wieder weg. Natürlich musste er beruflich viel reisen. Aber er hielt es an einem Platz auch einfach nicht aus. Er suchte sich abgelegene Orte, wurde dort depressiv und musste wieder dahin, wo das Leben tobte, wo es Theater gab und geliebte. Er hat sein Leben lang an einem Zwiespalt gelitten. Er konnte nicht ohne andere Menschen sein und hielt es mit ihnen auch nicht aus.
Und so zog er immer wieder mal um.
Er war zuerst in Mailand sehr lange, dann in Chiatri in den Hügen um Lucca herum hat er eine zweite Villa gekauft, aber die war zu weit weg und die Frau war da sehr unzufrieden. Deswegen ließ er dann diesen alten Turm in Torre del Lago umbauen und dort hat er dann die meiste Zeit seines Lebens verbracht.
Die Villa in Torre del Lago am Massaccio-Kolisee bezog er 1891. Das hellgrau und zartrosa gestrichene Anwesen ist heute ebenfalls ein Museum.
Zu der Zeit ein sehr modernes Gebäude mit sehr schönen Möbeln, die sehr teuer waren, mit Fliesen auch, die sein Freund Galileo Chini für ihn gerade hergestellt hat. Also ein sehr teures Haus. Wir würden eine Villa sagen heutzutage.
Angeblich wählte er die Einöde, weil er in den weiten Sümpfen ideale Bedingungen für die Jagd auf Enten und Blässhühner fand. Entsprechend pompös ist sein Jagdzimmer ausgestattet, zu dem es aus dem Kopfhörer genaue Erklärungen gibt.
Hier bereitete er die Patronen und Gewehre vor und steckte sie in ihre dafür vorgesehenen Lederhülle. Zu ihrer Linken sehen Sie die Jagdkleidung des Maestro. Gegenüber in der Vitrine sehen Sie die Gewehrsammlung, die Puccini sein eigen nennen konnte.
Aber weder die Jagd noch seine Liebschaften, weder die 14 Autos noch die teuren Schiffe machten ihn zu einem glücklichen Menschen.
Obviously was bipolar and depressed.
Offensichtlich hatte er eine bipolare Störung und Depressionen. Gegen Ende seines Lebens hatte er Schuldgefühle seiner Frau gegenüber. Seine letzten Worte waren: Elvira, du arme Frau, jetzt ist alles vorbei. Was vielleicht hieß, das ist das Ende deines Leidensweges mit einem Mann, der so kompliziert war und nicht immer so gut zu dir, wie du es erwartet hast.
Er arbeitete manisch, lebte exzessiv und achtete wenig auf seine Gesundheit.
Da hat auch gerne geraucht, war ein Kettenraucher. Er rauchte über 60 Zigaretten am Tag, ab und zu auch Zigarren. Und Puccini hat deswegen Kehlkopfkrebs bekommen und starb mit 66 Jahren.
Mussolini persönlich gab die Erlaubnis, dass Puccini in seiner eigenen Villa beigesetzt wurde. In der abgedunkelten Kapelle in seinem Haus ist der Opernweltstar, der 1924 von der New York Times zum bedeutendsten Europäer gewählt wurde, begraben.
Dort sieht man das aus grünem Marmor bestehende Grabmal, in dem Puccini ruht. Und zu beiden Seiten zwei wunderschön in weißem Marmor gearbeitete weibliche Figuren. Ebenfalls hier begraben sind Puccinis Frau Elvira sowie sein Sohn Antonio mit seiner Frau.
Die beiden Figuren aus weißem Marmor aber stehen für die beiden Elemente, die dem Mann aus Lucca mehr bedeuteten als alles andere. Die Oper und die Musik.
Giacomo Puccini, irgendwie ja auch ein Getriebener. Franz Lerchenmüller ist in der Toskana den Spuren des Opernkomponisten nachgegangen. Puccini selbst hat von sich gesagt: Ich bin ein großer Jäger. Ich jage wilde Vögel, Opern, Libretti und schöne Frauen.
Che cos'è l'amor? Chi vive al vento? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? Alla maca gelata. Che ha perso il suo gazebo, guaire la stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chi vive alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che chi nel capo al lustro della settima polare.
Vielen Dank. Vielleicht ist Ihnen dieses heiße Spritzgebäck schon einmal bei einem Spanienurlaub begegnet. Da gucken wir nämlich jetzt hin ins Land Spanien. Churros. Sie sind in Spanien so beliebt wie etwa die Brezen in Bayern. Diese Churros, heiß und fettig serviert, helfen sie manchem auch nach dem Feiern wieder auf die Beine, wie wir gleich noch hören werden. Zu Besuch in der Chocolateria San Ginés in Madrid. Der Chocolateria, weil sie sehr bekannt ist. Marc Dugge hat sich vom Duft anziehen lassen und beobachtet. In diesem Traditionsladen ist immer was los. Schließlich gibt es hier besondere Churros.
Die Chocolateria San Ginés lässt sich nicht verfehlen. Vor dem Eingang stehen so gut wie immer Menschen, die auf einen Tisch warten. Auch jetzt um Mitternacht oder um 5 Uhr morgens. Ein paar Churros sind für viele Madrider der ideale Abschluss einer langen Nacht. Manche der Gäste kommen dann gerade aus der Disco oder haben vorher einen letzten Drink genommen. Und danach hat man ja manchmal Lust auf was Warmes, um den Pegel zu senken. Baudilio Alvarez arbeitet gern nachts. Seit 11 Jahren kellnert er hier in der Chocolateria San Ginés, einem emblematischen Ort von Madrid. Kellner in weißen Jacketts servieren Teller mit den fettigen, goldgelben Stangen, die die Gäste dann in Tassen mit dunkler, heißer Schokolade tunken. Seit 125 Jahren geht das jetzt schon so. Die Chocolateria gibt es seit 1894. Und sie hat so gut wie nie zugemacht. Sogar im spanischen Bürgerkrieg war sie offen. Damals hieß sie La Escondida. Es war der einzige Ort, der nachts in Madrid aufhatte, erzählt Baudilio. Er führt in die Küche. Das ist der Teig, aus dem die Churros gemacht werden. Er ist ziemlich fest, ein bisschen warm. Da ist Wasser, Mehl und Salz drin. Das ist schon alles. Wenn der Teig dann frittiert wird, öffnet er sich. So sehen dann die fertigen Churros aus. Und das hier, das sind Porras. Porras sind dickere Churros. Noch ein bisschen knuspriger, noch ein bisschen mächtiger. Eine Spezialität aus Madrid. Und die Churros? Ein guter Churro muss knusprig sein. Er darf nicht klebrig oder hart sein. Und er muss warm sein. Manche streuen noch ein bisschen Zucker drüber. Dann hat er noch einen intensiveren Geschmack. Viele haben hier Churros genossen. An der Wand hängen Dutzende Rahmen mit Fotos prominenter Gäste. Auch sie kommen gern nachts. Baudilio hat etwa Starregisseur Pedro Almodóvar bedient oder Opernstar Plácido Domingo. Kaum ein Reiseführer, in dem San Ginés nicht erwähnt wird. Baudilio zückt sein Smartphone und zeigt ein Foto, auf dem die Kunden dicht gedrängt vor dem Laden stehen, wie als wenn es hier Churros umsonst geben würde. Wenn es hier so voll ist, werden die angrenzenden zusätzlichen Räume geöffnet, um den Ansturm zu bewältigen. Jetzt im Sommer sind sie geschlossen. Im Speisesaal sitzen vor allem Touristen aus den USA, aus Guatemala oder aus Argentinien, wie Emiliano. Auch in Argentinien haben wir Churros, aber nicht in der gleichen Qualität. Unsere sind anders. Sie sind kürzer, dicker und oft gefüllt, zum Beispiel mit Dulce de Leche. Aber so wie hier mit heißer Schokolade, das ist ganz was anderes. Das ist spektakulär. Das hier ist ja das Mekka der Churros. Und das zu jeder Tages- und vor allem Nachtzeit. Churros kennen keine Uhr.
Marc Dugge war für uns in der Chocolateria San Ginés in Madrid. Gleich streifen wir noch durch Ostfriesland und wir nehmen Sie mit nach Israel, wo wir eine Taufstelle besichtigen. Warum es dort so viele Gläubige hinzieht, erfahren Sie. Und mit dem Zug geht es dann noch hoch hinauf in die schottischen Highlands. Wir hören uns wieder gleich nach den Nachrichten.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Die Reisenotizen aus Deutschland und anderen Teilen dieser Welt mit Petra Enzminger. Freue mich, dass Sie dabei sind und nehme Sie gerne gleich mit nach Ostfriesland. Zu Orten, an denen bereits Menschen starben. Nein, nicht real. In den Krimis von Klaus-Peter Wolf. Ein Spaziergang mit dem Autoren erwartet Sie also. Dort getauft werden, wo Jesus getauft wurde, das heißt, ob es wirklich dort war, im Jordan bei der Taufstelle Jordanit, unweit des See Genezareth. Das wird durchaus angezweifelt, aber dennoch besuchen jährlich rund 500.000 Menschen diese Taufstelle. Wie es dort zugeht, das erleben Sie heute hier. Anschließend geht es noch hoch hinauf in und durch die schottischen Highlands. Das wird weniger anstrengend, als es sich anhört, denn wir können bequem mit dem Zug fahren. Und warum Harry Potter-Fans da auch auf ihre Kosten kommen, hören Sie bei uns. Vielleicht haben Sie ja auch schon einmal einen dieser Ostfriesland-Krimis gelesen oder eine der Verfilmungen im Fernsehen gesehen. Ostfriesland. Hier finden in den Büchern von Klaus-Peter Wolf schlimme Verbrechen statt. Täter und Opfer sind immer erfunden, aber alles drumherum, das gibt es schon. Hören wir im Beitrag. Ostfriesland ist die Wahlheimat des gebürtigen Gelsenkircheners, der mehrere Millionen Bücher schon verkauft hat. Und so manchen Leser zieht es dann auch an die Kulissen seiner Krimis. Auch Paul Stenner hat sich auf den Weg gemacht. Und Fans der Ostfriesland-Krimis werden jetzt vielleicht ein bisschen neidisch. Denn mein Kollege hat den auch in der Gegend sehr populären Krimi-Autoren gleich mit dabei gehabt. Also als eine Art Tatortreiseführer, den die Küstenlandschaft auch hörbar begeistert.
Und dann kommt man hier die Straße entlang und man sieht die ganze Zeit den Deich. Man sieht aber nicht das Meer. Und dann gehen die Menschen hier den Deich hoch, stehen oben und boah, da ist mit einem Schlag das Meer.
Mit Klaus-Peter Wolf stehe ich auf dem Deich von Norddeich. Früh in der Saison erproben ahnungslose Touristen das Strandleben.
Ja, wenn wir jetzt hier durch den Sand gehen, quer durch die Dünen, dann kommen wir direkt zum Meer. Und hier habe ich dann auch eine Leiche hingelegt und das wurde auch bei der Verfilmung so gemacht. Dann lag die Leiche natürlich auch da. Man hat dort ein Schild hingestellt. Hier starb das erste Opfer im Ostfriesenkiller.
In der betulichen Stadt Norden lebt Klaus-Peter Wolf seit 15 Jahren. Hier schreibt er Kriminalromane und so kam die Leiche an den Strand von Norddeich.
Das Schild ist, glaube ich, das müsste dort jetzt stehen. Es steht nicht da, es liegt da, es ist umgeweht worden.
Insgesamt blickt Klaus-Peter Wolf auf eine Auflage von 11 Millionen Exemplaren. Dazu kommen noch mehrere Verfilmungen. Diese Popularität hat zur Folge, dass Ostfriesland und insbesondere die Stadt Norden eine Gegend ist, in der Menschen mit Kriminalromanen in der Hand nach Indizien und Überlebenden suchen.
Manche Orte haben so eine Magie, dass man das Gefühl hat, hier ist es gerade richtig. Und dann habe ich ja das Versprechen gegeben, dass ich an die schönsten Orte Ostfrieslands Leichen legen werde. Da arbeite ich mich gerade noch dran ab.
Raus aus dem Wind, rein in die Stadt. Im Hotel Smutje in der Fußgängerzone von Norden hat K.P. Wolf kaum Zeit, die Jacke auszuziehen. Schon springt ein Ehepaar auf, kann sein Glück kaum fassen. K.P. Wolf reagiert gelassen, er kennt das Spiel.
Viele Gäste kommen aber einfach hier hin, weil sie das aus den Büchern kennen.
Die Frau prescht heran und stellt ihren Gatten als den größten K.P. Wolf-Fan vor. Wolf gibt ihm artig die Hand, als stünde er vor dem Bürgermeister. Dürfen Sie ein Selfie? Natürlich dürfen Sie. Autor und Fan gehen in Positur, zweimal klickt das Handy. Der Fan ist glücklich und seine Frau auch. Urlaub gerettet.
Ja, es war so, dass ich schon immer gern im Smoothie essen war. Das hat mir gut geschmeckt, nachdem ich hier hingezogen bin. Und als ich dann anfing, Romane zu schreiben, die in Ostfriesland spielen, da habe ich immer mal wieder meine Kommissarin hier hingeschickt, beziehungsweise auch mein Serienkiller Dr. Bernhard Sommerfeld geht hier gerne essen. Im letzten Roman ist es zum Beispiel so, dass er auf der Flucht ist und er weiß, dass die Polizei ihn sucht und er nimmt das Risiko auf sich, verhaftet zu werden, um noch einmal hier zu essen.
Zum Konzept der Romane, deren Titel meist mit dem Wort Ostfriesen beginnen, um dann mit dem Wort Wut oder Nacht oder Ostfriesen-Sünde zum Ende zu kommen, gehört, dass man sie fast auch als Reiseführer lesen kann.
Es ist so, dass ich einfach meine authentische Welt erzähle. Und ich wollte Romane machen, in denen das Leben so stattfindet, dass man es nachvollziehen kann, dass man es schmecken kann, riechen kann, hingehen kann. Auch die Personen meiner Romane gibt es wirklich und die heißen auch so.
Und die trinken auch Tee.
Ja, so wie jeder Ostfriese auch. Also morgens, mittags, nachmittags, abends wird eigentlich immer Tee getrunken.
Holger Blom, den ich im Teemuseum von Norden treffe, ist im tatsächlichen Leben Redakteur des Ostfriesland-Magazins und gehört zum Personal von Wolfs Romane, nämlich
als real existierender Journalist Holger Blom.
Und wie geht's Ihnen damit? Das letzte Mal mussten Sie, glaube ich, bei einem Serienmörder im Kofferraum bis Bamberg reisen.
Ja, das sind die Dr. Sommerfeld-Romane, also das sind nicht die Ostfriesen-Krimis, aber Dr. Sommerfeld ist ja in dem Umfeld angesiedelt. Und ganz bis nach Bamberg musste ich im Kofferraum nicht liegen. Er hat mich vorher rausgelassen und ich habe auch überlebt. Knapp, aber ich habe überlebt.
Nachdem er überleben durfte, hat Holger Blom mit Klaus-Peter Wolf einen wirklichen Reiseführer geschrieben unter dem Titel »Mein Ostfriesland«. Reichlich mit Texten und Fotos ausgestattet, zeigt das Buch die Mord- und Tatorte, erzählt von lokalen Bräuchen und kulinarischen Eigenheiten der Region, wie der Zubereitung von Lapskaus und Branntwein-Rosinensud, der natürlich auch in einem Ostfriesen-Krimi seine Rolle spielt. Es geht vorbei an der riesigen grünen Dornkartflasche, einem der Wahrzeichen von Norden. Früher wurde der berühmte Schnaps noch hier gebrannt. Aber dann wurde die Brennerei verkauft und so blieb Norden nur noch die große grüne Erinnerung. Holger Blom hat erzählt, dass die Friesen früher so viel Tee tranken, um ein Gegengewicht zum Schnapskonsum zu haben. Nun ist der Schnaps weggezogen und nur noch der Tee ist geblieben. Weiter geht es vorbei am Café Ten Kate, wo man Kuchen bekommt und die Krimis von K.P. Wolf, denn auch das Café ist ein Schauplatz. Dann stehen wir auf dem Markt. Die Polizeiwache ist ein dreigeschossiges Haus aus Klinkern. Mal heller, mal dunkler, lustig und bunt zusammengemauert mit dem, was an Backsteinen gerade vorrätig war. Über den Fenstern aber wurde verschwenderisch mit Schmuckziegeln und Ziersteinen gearbeitet. Am Giebel steht der Name R. Rahusen zusammen mit der Jahreszahl 1836. Am Erdgeschoss steht ein Schild, das besagt, Fahrradständer nur für Besucher der Polizei. Hier arbeitet Wolfskommissarin Ann-Kathrin Klaasen.
Ja, das ist eine wunderschöne alte Polizeiinspektion. Und in meinem Roman Ostfriesen Wut sagt dann ein Mädchen, als sie darauf zugeht, die Polizei sieht aus wie die Knusperhäuschen, die meine Omi mir früher immer zu Weihnachten gebacken hat. Und ich finde, genau so sieht es auch aus.
Vielleicht kommt daher der Reiz dieser Landschaft, dass sie wirkt wie aus einer idyllischen Weihnachtsgeschichte, aus der jedoch, wenn man dem Blick des Klaus-Peter Wolf folgt, Blut trieft.
Ja, so wie es sich für einen Krimi gehört. Paul Stenner war mit Klaus-Peter Wolf im Norden unterwegs. Ein Spaziergang zu den Schauplätzen seiner Krimis.
Kriminelle Energie, mörderische Fantasie, schwarze Herzen, dicke Luft und ein unheilvoller Duft. Kriminelle Energie in mir, auch in dieser Melodie, in dir ist sie dezent eingebaut. Ach, es klingt uns so versaut.
Ja, der Ostfriesen-Tango. Dort getauft werden, wo der biblischen Überlieferung nach Johannes der Täufer Jesus getauft haben soll. Das wünschen sich nicht wenige und sie reisen dazu dann nach Jadenit. Doch ist dies wirklich die Stelle, der Ort, an dem Jesus getauft wurde? Auch wenn das mancher anzweifeln mag, die Vorstellung, dass es so sein könnte, reicht vielen und so pilgern Hunderttausende jedes Jahr dorthin nach Israel. Auch ohne Taufe ist es ein ansprechender Ort, ein Ort mit einer besonderen Atmosphäre. Vielleicht auch, weil die Menschen, die dorthin kommen, das Interesse an der Geschichte dahinter teilen. Christiane Zwick hat das bei ihrem Besuch erlebt. Sie hat mit Besuchern gesprochen, die neugierig waren, wie es ist, auch nur den Finger in den Jordan zu tauchen, und mit Menschen, die dort arbeiten, an dieser Taufstelle für eine angemessene Atmosphäre sorgen sollen und wollen, dem Besucherandrang zum Trotz.
Shalom und Go in Peace wünscht das Schild am Eingang. Wer hierher kommt, will nicht das so lebhafte wie zerstrittene Israel sehen, sondern Frieden im Land der Bibel finden. An einem Ort, an dem man sich Jesus nahe fühlt. Jadenit am Jordan ist so ein Ort. Er hat keinen Ruf wie Jerusalem oder Bethlehem. Und doch finden 500.000 Menschen im Jahr her. Und Tausende lassen sich hier taufen, auch zum zweiten Mal.
The actual site.
Die Anlage hat 5 Taufplätze. Wir können über 1000 Leute auf einmal hier taufen. Wo wir gerade stehen, das ist ein Garten mit Olivenbäumen.
Alan Hooker ist einer der Manager der Taufstelle. Resolut schreitet der 74-Jährige in Karohemd und Bügelfaltenhose über die Kieswege der Anlage. An den von Feldsteinen eingefassten Bassins im grünlichen Fluss schaut er nach dem Rechten, begrüßt Gäste, fragt, woher sie kommen, macht Smalltalk. Gerade sind Besucher von einem Kreuzfahrtschiff da. Auch ohne eine Taufe gebucht zu haben, suchen sie in Jadenit Kontakt zum Heiligen. Wie Heather und Ian McDermott aus Großbritannien.
Hast du deinen Finger ins Wasser getaucht?
Ja, habe ich. Das ist schon cool. Ich kann sagen, ich habe das Wasser des Jordans berührt. Und ich weiß, dass viele denken, der Jordan sei ein mächtiger Fluss. Aber in Wirklichkeit ist das ein bescheidenes Flüsschen.
In der Tat, man könnte durchwaten durch den Jordan, der hier gerade den See Genezareth verlassen hat und gemächlich im Schatten der Weiden nach Süden fließt. Unvorstellbar die Szene aus der Bibel, in der die Fluten des Flusses geteilt werden mussten, damit die Israeliten mit ihrer Bundeslade sicher ans andere Ufer kommen.
Der Jordan aber war die ganze Zeit der Ernte über alle seine Ufer getreten. Da stand das Wasser, das von oben herniederkam, aufgerichtet wie ein einziger Wall. Aber das Wasser, das zum Meer der Araber hinunterlief, zum Salzmeer, das nahm ab und floss ganz weg. Und ganz Israel ging auf trockenem Boden hindurch, bis das ganze Volk über den Jordan gekommen war.
Heute will keiner trocken bleiben. Das Wasser, auch wenn Algen es trüben, könnte ja vielleicht Wunder wirken. Victoria Huntington kniet sich auf die Steine und füllt ein Fläschchen damit.
This is for our neighbor in England.
Das ist für unsere Nachbarin in England. Sie ist aus Indien. Wenn sie in Urlaub fährt, bringt sie mir schöne Geschenke mit. Ich glaube, ihr wird das hier mit dem heiligen Wasser gefallen.
Es ist 4 Uhr nachmittags. Immer mehr Besucher strömen aus der Eingangshalle an die Treppen, die in Halbkreisen in den Fluss führen. Einige bleiben vor den Tafeln stehen, die Namen von Täuflingen aus aller Welt nennen. Alan Hooker erinnert sich.
People from Nigeria and from Canada, from America, South Africa and Uganda. Yes, the First Lady. Here we have a singer, Whitney Houston.
Hier haben wir die Sängerin Whitney Houston. Sie kam hierher, bevor sie starb. Ich habe sie begleitet.
Das war 2003. Es gibt ein Foto von ihr in Jadenit, in weißer Robe.
Sie hatte eine Taufe hier. Zu dieser Zeit hatte sie viele Probleme. Sie kam her, um sich zu reinigen. Sie versuchte, ein besseres Leben zu erlangen.
Alan selbst ist Jude. Er lebt nebenan im Kibbutz Kinneret, das die Taufstelle unterhält. Im Neuen Testament kennt er sich nicht so aus. Aber eine der Bibelfragen, die hier oft gestellt werden, kann er aus dem FF beantworten. Anders als die christlichen Besucher.
Where is the first? Kuti might help me with this one.
Wer war der Erste, der hier geläutert wurde? Das erste Mal wurde die Taufe im Alten Testament erwähnt. Der Prophet Elisha riet Naaman, einem syrischen Hauptmann, der unter Aussatz litt, in den Jordan zu gehen und 7-mal unterzutauchen. Der fragte, warum nicht in einen syrischen Fluss? Die sind sauberer. Aber Elisha sagte, nein, du musst in den Jordan und du wirst von der Lepra geheilt werden. Er tat es und so geschah es.
Zu dieser Szene gibt es übrigens auch ein Kirchenfenster im Kölner Dom. Mit der Taufe Jesu kennen sich die Besucher aus den USA wieder aus. Inzwischen stehen sie alle barfuß am Ufer und hören Mondo Gonzales zu, dem Pastor der Baptisten aus Lake Tahoe. Der steht in weißer Tunika schon bis über die Knie im Jordan und erklärt die Bedeutung des gemeinsamen Vorhabens.
So when John the Baptist came, he came saying, hey, all of you need to come.
Als Johannes der Täufer kam, sagte er, ihr alle braucht die Taufe als Zeichen der Buße. Ihr braucht das als äußeres Zeichen, dass euer Herz ein anderes geworden ist. Die Taufe ist ein Zeichen dafür, was im Inneren passiert, weil niemand in das Herz eines anderen schauen kann.
Taufstellenmanager Alon läuft inzwischen durch die Gänge des Souvenirshops von Jardenit. Er rückt Bibeln zurecht, streift mit scharfem Blick durch die Brille über Packungen mit Schlamm aus dem Toten Meer und Kreuze aus Gold und Silber in den Vitrinen. Stolz ist er über eine Kreation, die biblische Geschmackserfahrungen bietet.
Honey made from dates.
Gestampfte Datteln. Den Sirup daraus nennen wir Honig. Schon Johannes der Täufer aß ihn in der Wüste.
Es schmeckt so ähnlich wie Zuckerrübensirup mit leichter Mandelnote. Und dann gibt es auch etwas Biblisches für die Ohren.
Ich glaube, das ist ein Horn, das sie früher bliesen. Vielleicht haben sie zum Krieg gerufen oder zum Gebet. Das vermute ich. Ich spiele Trompete, deswegen bekomme ich da Töne raus.
Carlos Sanchez, schmaler Typ, lange Haare, hält ein gewundenes Widderhorn in der Hand. Ein Schofar, erklärt ihm Alon. 7 davon sollen einst Jerichos Mauern zum Einsturz gebracht haben. Carlos grinst. Er kommt aus Puerto Rico und ist spirituell der neugierige Typ.
Ich wollte sehen, wo Jesus getauft wurde. Ich bin Christ, aber ich respektiere andere Religionen. Ich war gerade in Indien, in den Batu-Höhlen, bei den Hindus. In Hongkong habe ich den großen Buddha-Tempel gesehen. Aber ich glaube an Jesus. Ich bin schon getauft, nicht im Jordan. Ich werde kontemplieren. Ich werde versuchen, in diesen Spirit zu kommen.
Es geht hier um so viel. Die einen suchen spirituelle Reinigung, Buße, gar einen Neuanfang. Die anderen wollen sich als Teil einer Gemeinschaft fühlen, mit Gott verbunden, angenommen und geliebt. In den Worten der Bibel:
Und da Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich der Himmel auf über ihm, und er sah den Geist Gottes gleich als eine Taube herabfahren und über ihn kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe.
Die Baptisten aus Lake Tahoe wechseln gerade das Taufbecken. In der Nähe des Eingangs ist es zu voll geworden. Inzwischen tummeln sich unterhalb der Fernstraße ins Jordantal an die 400 Gläubige. Die meisten Taufen finden morgens oder am späten Nachmittag statt. Hinter Mondo wartet Jeff Brombach durchs Wasser. Er wird dem Pastor gleich assistieren.
Mondo ist der Pastor, ich bin einer der Ältesten. Ich passe auf, dass keiner zu lange rumsteht. Wir werden den Taufspruch sagen, nimm an, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Du bist auserwählt und wiedergeboren. Was sein kann, ist, dass jemand ohnmächtig wird beim Hochkommen.
Jeff trägt Schnauzer und einen breitkrempigen Lederhut. Er zupft sein Taufgewand zurecht. Das gibt es im Set mit einem Handtuch für 10 Euro auszuleihen. Für Jeff ist es mehr als ein fotogenes Gewand.
Rein, weiß. Es symbolisiert Reinheit. Wir sind wegen unseres Glaubens hier und wollen, dass das respektiert wird.
Das ist hier garantiert. Alon sorgt dafür, dass sich keiner daneben benimmt. Der gebürtige Brite weiß, wie sich mangelnder Respekt anfühlt.
Unglücklicherweise ist Antisemitismus verbreitet in Europa. Als Kind habe ich in England darunter gelitten. Ich war das einzige jüdische Kind an der ganzen Schule. Und die anderen sagten, geh zurück in deine Heimat. Und ich sagte, meine Heimat ist England, ich bin hier geboren.
Jetzt wohnt Alon im Kibbutz Kinneret, einem der beiden Ältesten in Israel. Hier fühlt er sich seiner Familie nahe, in der fast jede Generation aufs Neue emigrierte und von Null anfing.
The kibbutz is 105 years old. The original settlers that came here came from Russia.
Der Kibbutz ist 105 Jahre alt. Die ersten Siedler kamen aus Russland, aus Litauen. Auch meine Groß- und Urgroßeltern sind aus Litauen. Meine Großeltern zogen nach England, nach einem Pogrom. Mein Vater ist in England geboren, genau wie ich auch. Als ich 30 war, beschloss ich, nach Israel zu ziehen. Für mich als Jude der richtige Platz. Das war hart am Anfang, anerkannt zu werden von einer recht geschlossenen Gemeinschaft. Ich habe 12 Jahre Kühe gemolken. Dann sprach mich jemand wegen meiner guten Englischkenntnisse an und ich begann in Yardenit.
Inzwischen könnte Alon seine Rente genießen. Aber der 74-Jährige ist gerne tätig. Und jetzt darf der Kibbutzbewohner seine Schekel auch für sich selbst ausgeben.
Der Kibbutz hat sich gewandelt. Kinder leben jetzt bei ihren Eltern, nicht mehr in Kinderhäusern. Und am Anfang bekamen wir kein eigenes Gehalt. Jetzt schon.
Inzwischen stehen im Jordan die weißgewandeten Schlange. Man hört Spanisch, Polnisch und Chinesisch. Und dazwischen Mondos kräftigen Tenor.
Heute haben wir ein paar Menschen hier, die wir fragen, ob sie beschlossen haben, Jesus zu folgen. Mit ganzem Herzen. Eine Wende in ihrem bisherigen Leben. Egal, ob es 12 Jahre oder mehr währt. Wir taufen, wie Jesus sagte, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Die Gemeinde zückt ihre Handys. Ein Mädchen mit langen blonden Zöpfen geht ins hüfthohe Wasser. Neben ihren Beinen blitzen silbrige Fische auf.
Das sind Petersfische. Die sind berühmt. Und da sind Welse. Die sind nicht koscher. Der Petersfisch schon.
Das Mädchen hält sich die Nase zu und lässt sich, von Jeff und Mondo gehalten, rückwärts ins Wasser fallen. Der Jordan überflutet sie kurz. Auch nebenan wird getauft, im 5-Minuten-Takt. Was der Begeisterung keinen Abbruch tut.
Das ist ein Moment, den man nicht vergisst. Vor allem hier am Jordan, wo Jesus Christus getauft wurde. Eine tolle Erfahrung.
Dass die wahrscheinlichere Stelle für Jesu Taufe flussabwärts liegt, bei Jericho, gibt Alon freimütig zu. Dem Zustrom wird es wahrscheinlich keinen Abbruch tun.
Towards Jericho, where people say that was the actual space where Jesus was baptized.
Bei Jericho heißt es, sei Jesus wirklich getauft worden. In Kasser El Yahud. Das Wasser ist dort leider nicht so sauber, wie es sein sollte. Deswegen kommen viele Leute für die Taufe lieber hierher. Katholiken gehen lieber dorthin. Protestanten kommen eher nach Yardenit.
Protestants tend to come to the Yardenit.
Alon schaut Mondos Gruppe noch ein paar Minuten zu, bevor er die nächste Gruppe Christen begrüßt. Er genießt die Atmosphäre, die zu bewahren sein Job ist.
When I see a baptism and you get caught up in the spiritual feeling.
Man bekommt die spirituellen Gefühle mit. Auch als Jude fühle ich damit, wenn Leute getauft werden. Dadurch, wie sie reagieren, wie sie sind. Deswegen mag ich es hier.
Christiane Zwick hat sich durch die Tauchstelle Yadenit am Jordan in Israel führen lassen. Übrigens, harte Trockenperioden in den zurückliegenden Jahren sind mitverantwortlich dafür, dass der Jordan mit seinem braugrünen Wasser zu einem solchen Rinnsal geworden ist. Und auch der See Genezareth, aus dem der südliche Jordan nur wenige hundert Meter entfernt ja entspringt, wird immer kleiner. Entsalzenes Meerwasser soll da Abhilfe schaffen.
נשמתי משמיעה גיגי, יש בי אהבה בלי די, יש בי אהבה בלי די, ימים כלילות רק רוצה לא להיות, והמתנה מתנה מותנית באהבה, נשמה חשוכה, תן לי אותך ולא רק אם, תן אהבה בלי תנים בלי תנאים.
Kulissen fiktiver Geschichten. Ja, wir waren ja schon an den Schauplätzen der Ostfriesland-Krimis in dieser Sendung. Harry Potter-Fans dürften jetzt aufhorchen, wenn es in die westlichen schottischen Highlands bis hoch nach Fort William und dann weiter an die Küste geht. Das ist ganz bequem an einem Tag zu schaffen, nämlich mit dem Zug. Diese Besichtigungstour hat unser Korrespondent Friedbert Meurer mitgemacht und einige seiner Mitfahrer waren auf dem Weg zur Wandertour in den schottischen Highlands. Aber, wie gesagt, auch Harry Potter-Fans begegnet man auf dieser Strecke. Der Hogwarts-Express, der Harry Potter-Zug, fährt über eine Brücke mit bogenförmigen Pfeilern über das Örtchen Glenfinnan hinweg. Vielleicht haben Sie das Bild im Kopf. Teil der Strecke, die wir jetzt akustisch mitfahren dürfen. Los geht's. Abfahrt ab Glasgow.
Hello there. Do you have your tickets there? Thanks. Thank you very much.
Der Schaffner kontrollierte unsere Fahrscheine.
And we're going to Malik. Lovely. Thank you.
Unser Zug fährt gerade aus den Vororten von Glasgow heraus. Gleich erscheint rechts Loch Lomond, der größte Binnensee Großbritanniens. Am Bahnhof Glasgow Queen Street sind weitere Wanderer zugestiegen, unter anderem auch zwei junge Belgierinnen. Sie wollen weiter oben in den schottischen Highlands eine Woche lang mit Rucksack und Zelt in der freien Natur verbringen.
We're going to Glenfinnan and we're going to do 8 days of the Cape Red Trail.
Wir wollen in Glenfinnan auf den entlegensten Wanderweg Schottlands überhaupt. Mit dem Zug ist es praktischer als mit dem Auto. Am Ende unserer Tour können wir wieder den Zug nehmen. Wir kommen aus Belgien und sind es nicht gewohnt, auf der linken Seite zu fahren.
Eine Mitarbeiterin von ScotRail schiebt ihren Verkaufswagen durch den Gang mit Süßigkeiten, Tee, Kaffee und dem schottischen Nationalgetränk Urn Brew, eine orangefarbene Brause.
Would you like tea, coffee, soup or would you like cold drinks or alcohol or snacks?
Weiter geht es durch ausgedehnte Wälder. Hier im unteren Teil sind die westlichen Highlands noch nicht baumlos und auch nicht so menschenleer wie weiter oben im Norden. Immer wieder steigen Wanderer ein und aus. Der Schaffner hat jetzt Zeit für ein Gespräch und erzählt, dass er privat in einem Kurs Gälisch lernt. Nur gerade 1% der Schotten spricht noch diese alte keltische Sprache.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie willkommen an Bord des ScotRail Service nach Fort William und Malek.
Gegen Mittag erreicht der Zug Malek, ein malerisches Hafenstädtchen an der Westküste Schottlands. Hier beginnt der Höhepunkt unserer Zugstrecke. Wir wechseln den Zug und fahren mit dem Jacobite Steam Train, der Dampfeisenbahn, zurück nach Fort William. Die prächtige schwarze Dampflok fährt langsam an und zieht die dunkelroten Wagen nach sich, Baujahr 50er Jahre. Sonja Cameron gesellt sich zu uns. Die ehrenamtliche Helferin gilt als die gute Seele der legendären Bahnstrecke in den Highlands zwischen Melek und Fort William. Als erstes hat sie für uns Fish and Chips mitgebracht.
The local chip shop owns a boat. They catch the haddock. They bring the haddock to the chip shop.
Der Fisch ist von hier. Der Shop hat ein eigenes Boot und fängt den Schellfisch selbst.
One for you and one for you.
Zunächst fahren wir nur wenige Meter entfernt am Atlantik entlang. Das Meer schimmert hell in der Sonne. Von unserem Platz aus haben wir einen wunderbaren Blick auf die Inseln Sky, Ram und Egg.
All of which have communities, all of which have primary schools.
Malek und die Inseln sind über ihre Gemeinden eng miteinander verbunden. Die Kinder verlassen manchmal die ersten 12 Lebensjahre lang nicht die Inseln. Dann kommen sie zu uns nach Malek, in die weiterführende Schule. Sie wohnen dort dann in einem eigenen Hostel.
Dann biegt der Jacobite Steam Train ins Landesinnere ein und steuert durch spektakulär enge Felsschluchten und Tunnel. Rechts vor uns liegt jetzt malerisch ein Fjord, links und rechts umringt von Bergen, die bis zu 1000 Meter hoch aus dem Meer ragen. Sonja Cameron erzählt von Hirschen, die im Winter von den Bergen herunterkommen. Die Vegetation hier am Meer ist durch den Golfstrom viel üppiger als in den sonst kargen Highlands.
It's enchanting in every season.
Es ist hier zu jeder Jahreszeit bezaubernd. Das Klima ist mild, aber es kann sehr stürmisch werden. Aber schneien tut es hier nie. Es gibt Kinder auf den Inseln, die haben noch nie Schnee gesehen.
Unsere Dampflok nähert sich dem berühmten Viadukt von Glenfinnan. Über diesen Viadukt, aus Beton gebaut im Jahr 1901, fährt in allen Harry Potter-Filmen der Hogwarts-Express. Etliche Zugreisende und vor allem die Kinder pressen jetzt ihre Nase an die Fensterscheiben.
Not a freak, no. We like Harry Potter, though, yes.
Ich bin jetzt kein Freak, aber ich mag Harry Potter.
We have seen all the movies and our boys have also seen them, so we must see it in real life also.
Wir haben alle Filme gesehen, auch unsere Jungs. Also wir wollten es einmal in echt sehen.
John Barnes ist in Glenfinnan zugestiegen. Ihm gehört dort das Bahnhofsgebäude und das Museum. Barnes ist ein Eisenbahnenthusiast. Gerade hat er in Fort William eine Ausstellung mit alten Eisenbahnpostern aus den schottischen Highlands organisiert. Barnes ist der Rummel um Harry Potter des Guten zu viel.
I think it would be more meaningful if people came because of the viaduct and the building of the viaduct itself.
Ich fände es besser, die Leute kämen, weil sie den Viadukt und seine Bedeutung für die Gegend verstehen wollen. Das erfährt man nicht durch das Harry Potter Phänomen. In unserem Museum versuchen wir, den Viadukt den Menschen näher zu bringen. Wir hätten nie gedacht, dass er einmal völlig von Harry Potter-Anhängern überschwemmt würde.
We never expected it to be totally inundated with Harry Potter types.
Die Dampflok legt sich über der Brücke in eine Rechtskurve. Unten in den Hängen stehen Touristen, um den Zug genau dann zu fotografieren, wenn er über den Viadukt fährt. Weiter geht die Fahrt nach Fort William. Von hier aus setzen wir die Heimreise im Caledonian Sleeper fort, dem Nachtzug, der am nächsten Morgen am Bahnhof London Euston ankommen wird. Nach 50 Minuten taucht der Bahnhof Corua auf, wo vor 25 Jahren eine Szene für den Film Trainspotting gedreht wurde. Corua gilt als abgelegenster Bahnhof Großbritanniens. Er ist so etwas wie ein schottischer Sehnsuchtsort, weil er so gut wie in der Wildnis liegt. Kaum einen Strauch, geschweige denn Baum, gibt es hier in der Nähe. Aber das Restaurant im Bahnhof ist frisch renoviert und sehr beliebt. Als Gast sollte man nur wissen, wann der letzte Zug nach Glasgow oder Fort William geht. Denn zu Fuß sind es bis zur nächsten Siedlung immerhin beschwerliche 20 Meilen, also über 30 Kilometer.
Ja, und Rupert Meurer hat seinen Zug hoffentlich nicht verpasst, musste also nicht zu Fuß nach Hause gehen. Ein Ausflug in die schottischen Highlands war das. Einmal im Jahr solltest du einen Ort besuchen, an dem du noch nie warst. Vom Dalai Lama stammt das. Die Urlaubszeit, ja Hauptreisezeit, die geht zu Ende. Ich hoffe, Sie hatten in diesem Sommer schöne Ferien, die schönste Zeit des Jahres, sagt man ja. Und tatsächlich packt mich das Fernweh schon sehr früh immer im Jahr. So manche Reise hinterließ auch bleibende Eindrücke. Was nimmt man da mit von seinen Reisen? Was hat auf Sie besonders Eindruck gemacht? Das würden wir gerne wissen. Wir würden gerne von Ihnen erfahren, haben Sie vor kurzem ein Reiseerlebnis der besonderen Art gemacht? Lassen Sie uns da teilhaben. Schreiben Sie uns eine Mail an sonntagsspaziergang@deutschlandfunk.de und gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie anrufen können. Ausgewählte Zuschriften können dann Teil unserer Sendung am 22. September werden, dem Tag der offenen Tür im Deutschlandfunk. Ist noch ein Weilchen hin. In der kommenden Woche spazieren wir mit Ihnen erst einmal durch Lüttich, wenn Sie mögen. Im Deutschlandfunk folgen jetzt die Nachrichten und danach ausführlich Aktuelles in unseren Informationen am Mittag. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen. Der Sonntagsspaziergang jedenfalls geht zu Ende. Ich bin Petra Ensminger und bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören. Angenehmen Sonntag noch.